Es ist gut, wenn wir uns die Frage stellen, welches Verhältnis habe ich zu Gott? Ist Gott mir vertraut? Habe ich Gemeinschaft mit ihm? Wer ist mein Gott? Wir hören dann in diesem Teil, den wir durchgehen, im Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Ist Gott mein Gott der Hoffnung in mir? Das ist das Gesunde. Es ist nicht ein Gott, wo ich immer nur Probleme, Leid sehe, sondern Hoffnung bringt er mir. Und schauen wir überhaupt in das menschliche Leben, wie beginnt unser Leben? Nach der Geburt wird die Nabelschnur abgebunden, das ist die Entbindung. Und das allererste, was dann erwartet wird, dieses Kind einen Schrei macht. Das heißt, atmet. Weil dann weiß man, es atmet. Der Mensch existiert ständig im Atmen. Selbst wenn wir schlafen, müssen wir atmen. Was geschieht beim Atmen? Wir nehmen auf und atmen wieder aus. Ein und aus. Wir sind immer zuerst Empfangende und dann loslassen. Und das neugeborene Kind sucht dann besonders diesen Hautkontakt, die Nähe der Brust der Mutter. Dieses Beziehung haben ist das Kennzeichnende des Menschen. Und der Mensch erlebt in diesen ersten Monaten und Jahren ständig, dass er empfängt, dass jemand da ist. Zunächst ist er blind. Er wird erst allmählich sehend. Aber dann beim Sehen ist wieder, dieses Kind möchte das Gesicht der Mutter sehen, das Lächeln der Mutter sehen. Und es beginnt selber dann zu lächeln. Es ist Beziehung hergestellt. So wie Römerbrief Kapitel 11, Vers 36 sagt, denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Wir sind von ihm, wir sind nicht aus uns. Wir haben alles empfangen. Wir sind durch ihn, es ist sein Wirken. Aber wir sind auch für ihn. Und das ist das menschliche Leben. Wenn der Mensch nicht das erlebt, dieses von ihm sein, durch ihn sein, aber auch für ihn sein, das macht glücklich, dieses für ihn, dann fehlt etwas. Wir haben ja in diesem Lockdown die Erfahrung gemacht, dass gerade Kleinkinder durch dieses Maskenschutz das Gesicht nicht haben, das sie brauchen, um glücklich zu sein. Darum sind viele Depressionen eingetreten. Der Mensch braucht Beziehung. Und letztlich ist es Beziehung mit Gott. So wie diese Existenz unseres menschlichen Lebens sich zeigt, dass wir immer zuerst Empfangende sind. Und dann erst können wir Gebende sein. Weil wir empfangen haben, Liebe empfangen haben. Dann kommt die Reaktion. Dann kommt die Hingabe. Aber wenn wir dann erwachsen sind, dann wissen wir, alles ist vergänglich. Das ist die nächste Erfahrung, die wir dann machen. Wie Hebräerbrief, Kapitel 13, 14 sagt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So hat schon Abraham gesagt, er sucht die zukünftige Stadt, die Gott erbaut, das Reich Gottes. Wir haben nichts Bleibendes. Das ist die Erfahrung des erwachsenen Menschen, des alternden Menschen. Es war ein beeindruckender Dirigent, Wilson Möss, ist da auch interviewt worden, man hat so ein bisschen Bericht bekommen. Und er hat gesagt, die Stille ist für ihn ganz bedeutsam, ganz wichtig. Er, der Musiker, der so viele Klänge hört, die Stille ist das Schöpferische. Das macht ihn eben schöpferisch und nachdenklich. Und er selber hat auch letztlich gesagt, in diesem Nachdenken, er weiß noch immer nicht, wer er ist. Er ist immer ein Geheimnis. Das ist dieses stille Werden in dem Wissen, wir brauchen einen, der uns anspricht, der uns Hoffnung gibt. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, sagt der Hebräerbrief, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Da ist dann dieses Lob. Das ist der Ausdruck der Beziehung. Und wie gesagt, diese Beziehung zu Gott muss immer lebendig bleiben. Es ist immer mein Gott und mein Herr, nicht ein Gott. Das sagt noch gar nichts. Hast du deinen Gott gefunden? Und nochmals, es ist nicht dein Gott, so wie du dir ihn vorstellst. Viele Menschen machen sich Gottes Vorstellungen, aber schon auf dem Sinai sagt Gott, macht er kein Bild von Gott. Und das ist nicht gemeint ein gegossenes Bild oder ein gemaltes Bild, sondern keine Vorstellung von Gott. Denn ist immer schon falsch. Aber seine Nähe kannst du erleben, seine Gegenwart, ja auch sein Sprechen kannst du erleben. Und so wollen wir hineinhören in dieses Sprechen Gottes im Römer Kapitel 15, Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Wenn wir allein diese Redewendung ein bisschen ansehen. Jesus ist Mensch geworden, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, er ist ein Diener geworden. Und besonders eben für die, die in diesem Bund mit Gott stehen, dem Sinai-Bund mit Israel. Es geht darum, dass wieder diese Verheißungen Gottes, die an die Väter ergangen ist, schon bei Abraham ausgesprochen. Du sollst ein Segen sein für viele Völker. Dass hier du erlebst, Gott ist wahrhaftig, das heißt, dass die Verheißung tritt ein. Es ist vertrauenswürdig. Es trifft zu. Dem Israel dienen darf und wo Jesus durch seine Wunder und Zeichen das Volk wieder erweckt hat in dieses Vertrauen. Gott ist ein Gott, der Heil bringt, der Wiederherstellung, Gesundheit, Gemeinschaft, Vergebung der Sünden. Und in Vers 9 für die Heiden, dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Die Heiden haben zunächst keine eigenen Verheißungen gehabt. Aber eines dürfen sie erleben. Sie werden in der Auferstehung Jesu und nachdem diese Auferstehung Jesu war, sendet Jesus die Jünger in alle Welt, um das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkünden. Und es ist letztlich, dass der Mensch vor Gott Barmherzigkeit erlebt. Er erlebt einen barmherzigen Gott. Nicht einen Gott, der nur richtet oder der tadelt, sondern einen erbarmenden Gott erlebst du da. Ein Erbarmen, wie auch der verlorene Sohn dann erlebt, nachdem er das ganze Erbe, was er erhalten hat von seinem Vater, vertan hat, wo er sozusagen im Bankrott zurückkehrt. Aber erstaunlicherweise, der Vater kommt ihm entgegen, läuft ihm entgegen. Er erlebt Erbarmen. Und zwar, wie geschrieben steht, auch in den Psalmen zum Beispiel: Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Also, wer Gott Erfahrung macht, der fängt zu singen an, der fängt zu loben an. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, das eben Verheißungen hat. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, und das ist letztlich der Messias, Jesus Christus, der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, das messianische Reich aufzurichten. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Und im messianischen Reich wird es so sein. Sie werden alle strömen zu ihm. Sie wollen belehrt werden von ihm. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da passiert etwas. Wenn wir Gott als einen Gott der Hoffnung erleben, der uns erfüllt mit Freude, mit Frieden, weil wir ihm glauben, dann sind wir in der Hoffnung überströmend. Und das sollten wir uns auch wieder fragen. Wie ist meine Befindlichkeit? Bin ich solch einer, der überströmend in der Hoffnung ist? Meine Lieben, das braucht der Mensch selber, aber ich möchte sagen, das braucht die Welt, denen wir das Evangelium verkünden sollen. Dass sie in uns Menschen erleben, die ehrlich, glaubhaft, überströmen in der Hoffnung sind durch die Kraft des Geistes Gottes, der in ihnen ist. Das ist eine wunderbare Botschaft. Viele haben nämlich falsche Gottesvorstellungen. Aber gehen wir jetzt diese Teile etwas durch. Jesus Christus ist ein Diener geworden in seiner Menschwerdung für die Israel. Matthäus 15, 24. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus versteht sich als ein Hirte, aber ein Hirte, wo diese Schafe, sagen Herde Gottes, ist Israel. So ist er gesendet als Mensch. Nach der Auferstehung hat sich das erweitert für die ganze Welt. Oder Römerbrief, Kapitel 3, Vers 3. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Und das ist auch wieder so ermutigend. Menschen können auch untreu werden. Aber Gott ist und bleibt treu. Aber wir sollen diese Treue nicht versäumen. Oder Prophet Micha, Kapitel 7, Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen, also überwinden. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob treu erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit Herr geschworen hast. So erlebt Israel Gott. Gott hilft uns, dass wir Sünde überwinden, in die Tiefe des Meeres geworfen wird, dass diese Treue, diese Gnade Gottes wir erfahren. Oder Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 25. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach: In deinem Segen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott als seinen Knecht Jesus Christus erweckt, um ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Das verkündet Petrus über die Auferstehung. Uns ist er gegeben worden, dem Volk Israel hier, aber er ist gesandt als der Auferstandene, um uns zu segnen. Und zwar, damit wir uns von unserer Bosheit bekehren. Das heißt, dass wir nicht in dieser Bitterkeit, in dieser Unzufriedenheit, in dieser ständigen Kritik bleiben, sondern dass wir frei werden und wieder voll der Hoffnung werden, eben Hoffnungsträger werden. Und wie soll das jetzt bei den Heiden sein? Die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, haben wir gehört. Erinnern wir uns vielleicht auch an die Erzählung Jesu über den barmherzigen Samariter. Das Bild für die Heiden ist der Mann, der da überfallen wird. Er ist einsam auf der Straße. Er wird überfallen, er wird beraubt, ihm wird alles weggenommen, er wird geschlagen, er wird verwundet, er liegt halbtot da. Die Gefahr ist, dass die Nächsten ihn zum Schluss übersehen und gar noch überfahren. Und da begegnet ihm ein Samariter, letztlich für Israel ein Fremder. Der sieht die Situation. Der Samariter schimpft nicht über die Räuber, sondern er reinigt die Wunden mit Wein, Reinigung und Öl, Salbung. Er nimmt ihn, bringt ihn zur Herberge und zahlt für ein paar Tage die Aufenthaltskosten. Ein Fremder gibt ihm alles. Und schaut, das ist das Erbarmen. Das ist das Erbarmen Gottes, dieser Samariter. Und Römer Kapitel 9, 23, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige. Die Heiden sind Gefäße der Barmherzigkeit. Also sozusagen Gefäße, um erfüllt zu werden, ausgefüllt zu werden, und zwar mit der Barmherzigkeit Gottes, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. So werden diese Heiden bereitet zur Herrlichkeit für ihn. 2. Samuel, Kapitel 22, 50. Darum will ich dich, o Gott, loben unter den Heiden und deinen Namen Lob singen, dich, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen in Ewigkeit. Die Heiden erleben, in David sind dieses Volk gesegnet worden. Ein David, der zunächst von seinem eigenen Volk, nämlich dem Saul, lebensgefährlich bedroht worden ist ein Segen geworden für sein Volk. Das müssten auch die Heiden feststellen. Das Volk Israel ist durch David wieder zu guten Zuständen gekommen. Oder Psalm 18,50. Darum will ich dich, o Gott, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen und dich, der seinem König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist, seinem Gesalbten David und seinem Samen in Ewigkeit. Und dieses sein Same ist Jesus Christus. Er ist der Anlass, dass wir Gott preisen, denn darin sehen wir den Gesegneten des Herrn. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Oder Psalm 86, Vers 9. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinen Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte, das heißt mit Ehrfurcht schätze, groß halte. Ja, weil eben diese Erfahrung des Segens gemacht wird. Und das wird besonders im messianischen Reich passieren. Da werden die Heidenvölker nach Jerusalem kommen, um anzubeten und das Wort Gottes zu hören. In Vers 10 haben wir gehört, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, mit dem Volk Israel. Auch hier wieder, in der Freude entsteht Gemeinschaft. Da teilen wir, da werden wir eins. In der Freude gibt es keine Ablehnung. In 5. Mose, Kapitel 32, Vers 43, jubelt ihr Heiden seinem Volk. Denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Das sollen auch die Heiden erleben und sollen deswegen Gott loben. Und sie haben die Heidenvölker das beobachtet, wie sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgekommen sind, wie sie unerklärlich so lange durch die Wüste ziehen konnten. Und wie sie eben dann Jericho einnehmen. Oder Psalm 66, 1, jauchzt Gott alle Welt. Lob singt ihr die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchtgebietend sind deine Werke, wegen der Größe deiner Macht schwächeln dir deine Feinde. Die Feinde erleben die Größe Gottes. Alle Welt wird dich anbeten und dir Lob singen. Sie wird deinen Namen loben. Kommt her und schaut die Großtaten Gottes, dessen Tun an den Menschenkindern so furchtgebietend ist. Wie gesagt, das wird in messianischen Zeit so eintreten. Aber auch in der Gegenwart gibt es eben schon aus diesen vielen Völkern, aus den Nationen, solche, die den Herrn loben und anbeten. Und Jesaja 24, 14, jene Übriggebliebenen, nämlich von Israel, werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs, preist den Namen des Herrn, des Gottes Jakobs, auf den Inseln des Meeres. Wir hören Lobgesänge am Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Das ist jetzt dieser Jubel. Der Gerechte erlebt die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben. Es wird alles zum Guten. Oder Jesaja 42, 10, singt dem Herrn ein neues Lied, Lob singt seinen Namen, besingt seinen Ruhm am Ende der Erde, die ihr durch Meer fährt und alles, was er erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner, also überall in allen Bereichen. Die Steppe mit ihren Städten sollen ihre Stimme erheben und die Dörfer, in denen Kedar wohnt, die Bewohner von Sela sollen frohlocken, von den hohen Bergen herab jauchzen. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben, seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Also überall, in allen Bereichen der Welt, auf den Bergen und auf dem Wasser, überall, bis dann Gott wird die Ehre gegeben. Und es ist ja erstaunlich, dass Wanderer am Berg oft diese Größe und Herrlichkeit der Schöpfung erleben, dass sie eben sagen, herrlich. Herrlich, ja, es ist dem Herrn gehörig, heißt das auf Deutsch. Also auch die Heiden, lobet den Herrn, alle Heiden. Und das ist, weil wir eben Barmherzigkeit erfahren haben. Wir sind solche, die zuerst Erbarmen empfangen haben, dann sind wir gläubig geworden, haben wir Vergebung empfangen und erleben wir Gott. Im Psalm 45, 18, ich will deinen Namen verkünden in allen Geschlechtern, darum werden dich die Völker preisen, immer und ewig. Sie werden dich preisen, weil er den Namen Gottes verkündet, weil er selber so bezeugen kann. Oder auch der Psalm 68, 33, ihr Königreicher der Erde, singt Gott, Lob, singt dem Herrn, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel, siehe, er lässt seine Stimme erschallen, seine gewaltige Stimme, nämlich hier ist gemeint Donner und Blitz, gebt Gott das Lob, seine Hoheit waltet über Israel und seine Macht in den Wolken. Eben diese Größe Gottes hat der Mensch dann vor Augen. Und das ist so gut, wenn wir das vor Augen haben, sind wir eigentlich glücklich. Sie haben ja ein Bedürfnis zu loben. Versteht, wir loben nicht aus Schuldigkeit. Das ist der ganz große Blödsinn. Wir loben, weil wir voll Dank sind, weil wir empfangen haben. So wie das Kind lächelt, weil es angelächelt wird. Das Kind lächelt nicht aus Schuldigkeit. Psalm 117. Eins, lobet den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns. Die Treue des Herrn währt ewiglich. Halleluja. Das ist Erfahrung. Die Gnade Gottes ist mächtig und die Treue Gottes währt ewiglich. Ja, und so heißt es dann auch, auf ihn werden die Heiden hoffen. Dann werden sie immer mehr auch die Menschen zu diesem Gottesverhältnis kommen. Gottes Plan war, er will sich dem kleinen Volk Israel besonders offenbaren und die sollen das bezeugen in die Welt hinaus und dann sollen die anderen Nationen diesen Gott auch finden, nämlich sein Erbarmen. Und im messianischen Reich, wie gesagt, wird da beim Jesaja 11, 10 das wunderbar gesagt, und es wird geschehen an jenem Tag, nämlich das ist Zukunft, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Israel, nämlich dem Messias, der als Banner über die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Oder Psalm 67, 5. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Und es sollen dir danken, die Völker, oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Das ist der gesunde Heilszustand. Übrigens, dann würde es dann auch nicht mehr so viel Konflikte geben in der Welt. Zum Schluss in der Offenbarung 22, 16 sagt der erhöhte Christus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, eben der Gott der Hoffnung. Das ist eigentlich das Ziel der Offenbarung, nicht die schrecklichen Gerichte und Ängste über alles Mögliche, sondern dass er offenbar wird, nämlich die Wurzel, der Spross Davids. Und so sollen wir, wie wir auch in der Einleitung gehört haben, dürfen wir überströmend sein in der Hoffnung. Wie Römer Kapitel 5, 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in euren Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also bei dieser Wiedergeburt, bei diesem Gläubigwerden, wo eben diese Liebe Gottes ausgegossen ist, wo eben der Geist Gottes diese innere Bestätigung gibt, du bist Kind Gottes, dann ist diese Liebe Gottes da. Dann kann ich wieder glauben an die Liebe Gottes. Oder Kolosser 1, 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das immens Große ist, dass auch unter jedem Menschen, unter den Nationen, durch den Glauben es eintritt, dass Christus in uns ist. Und zwar die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist kürzeste Zusammenfassung eigentlich unserer Existenz. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Hoffnung der Herrlichkeit, das ist es, was ich erwarten darf. Und Jeremia 29, 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Schaut, so ist Gott. Er hat Gedanken des Friedens und er hat Zuversicht und Hoffnung für uns bereit. Oder Römer Kapitel 5, 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Es ist nicht eine vorübergehende Gnade ständig, da ist es immer wieder, sagt, oh, jetzt habe ich wieder die Gnade verloren. Nein, ich stehe in der Gnade Gottes. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Versteht? Das ist ein bleibender Zustand. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und zwar inmitten, auch inmitten der Nöte in dieser Welt. Rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit, die uns erwartet. So wie ein Paulus sagt, auf mich wartet dieser Siegeskranz, diese Krone der Gerechtigkeit. Aber auch für alle, die Gott lieben. Das erwartet uns. Uns erwartet nicht einfach die Leiden, die wir hinter uns haben. Die sind vorübergehend. Und wir sollen es wieder hinter uns lassen. Nicht stehen bleiben bei denen. In der Hoffnung sein. Römer Kapitel 14, 7. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, haben wir erst unlängst gehört, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das macht es aus. Gerechtigkeit, gerecht vor Gott, also kein schlechtes Gewissen, Frieden. Wir sind zu Frieden, also in den Frieden gekommen. Und Freude, Freude im Heiligen Geist. Und wie gesagt, wenn wir keine Freude haben, ist unser geistiges Leben nicht ganz gesund. Da sind wir in Gefahr. Und das ist ganz wichtig, dass wir da möglichst rasch wieder zu dieser Freude kommen können durch Schriftlesung, durch sein vor dem Herrn. Oder Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dann seid ihr Zeugen von diesem Gott der Hoffnung und des Friedens und der Gerechtigkeit und eben dieses Erbarmens Gottes. Wir haben Erbarmen gefunden. Es ist interessant, ein Mensch, der Erbarmen gefunden hat, gelebt hat, ist selber auch wieder einer, der Erbarmen haben kann. Weil das weitergibt. Und das ist es. Denken wir nochmal an den Anfang unserer Existenz nach der Geburt. Wir sind immer Empfangende. Wir empfangen. Aber dieses Empfangen macht uns nicht zu Egoisten, sondern macht uns zu Hingebenden, Dankbaren, Liebenden, ja, Hoffenden. Und so dürfen wir durch diese Welt gehen. Und möge unser Leben auch ein Zeuge werden für Gott, den Gott der Hoffnung. Amen.
Amen. Amen.